Heute ist der Sonntag Jubilate. Singt dem Herrn ein neues Lied. Dazu werden die Gläubigen aufgerufen und eingeladen. Und das ist das, was wir hier auch von Herzen ja praktizieren. Singen ist ja auch eine tolle Sache. Vom spätantiken Theologen und Philosophen Augustinus ist der Satz überliefert: Wer singt, betet doppelt. Ja, kann man lange drüber philosophieren, aber was da sicher mit drin steckt, ist, dass eben geistlicher Gesang uns noch ein Stück weit mehr mitnimmt als vielleicht nur ein geistliches Wort. Während die Predigt ganz auf das Wort bezogen ist, berührt die Musik doch ganzheitlicher. Und wenn sie dann auch noch gute Botschaft vermittelt, ist es umso segensreicher. Und im besten Fall, so wie bei uns, kommen eine gute Predigt und gute Musik zusammen. So viel zum Werbeblock. Das Alte Testament kennt das ja auch schon, dass Gottesdienste gefeiert werden mit Pauken und Zimbeln und Trompeten. Psalm 150, immer wieder gern gesungen, ist da ein Beispiel für. Und auch in unserem Psalm, um den es heute geht, den wir zum Teil ja jetzt gelesen bekommen haben, wird es auch um Gesang gehen. Aber insgesamt ist dieser Psalm ein Psalm, der neben Psalm 23 wohl zumindest versweise am bekanntesten ist. Vor allen Dingen in der Luther-Übersetzung. Vers 1 zum Beispiel ist eben vielleicht euch, dem Einzelnen, schon aufgefallen. Das ist ein beliebtes Tischgebet geworden. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Nach solch einem kurzen Gebet wurde schon immer herzhaft gern gegessen. Oder Vers 22, die bekannte Christus-Prophetie, die Petrus in seinem Brief auch wieder aufgreifen wird: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Auch das ein Vers, den viele kennen, ohne vielleicht genau zu wissen, wo steht er. Hier, in Psalm 118. Oder Vers 24, ein beliebter geistlicher Gruß an hohen Festtagen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. Auch das ein bekanntes Wort. Letztes Beispiel, Vers 25. Ich würde mal sagen, so dieser Gebetssäufer, der vielen schon über die Lippen gekommen ist. O Herr, hilf, o Herr, lass gelingen. Wir merken also, das ist ein Psalm, der uns schon lange begleitet, zumindest in einzelnen Versen. Ich möchte auf die Verse 14 und 15, auf zwei Verse in diesem Psalm eingehen. Sie bilden, ich würde sagen, quasi den Mittelpunkt dieses Psalmes und vielleicht sogar auch den Höhepunkt des Bekenntnisses unseres Psalmisten. Und ich sehe in diesen beiden Versen zwei Dimensionen des Glaubens aufleuchten. Und deswegen habe ich meine Predigt auch überschrieben von den zwei Dimensionen des Glaubens. Die erste Dimension ist der vertikale Glaube. Also der Glaube als, und das habe ich jetzt bewusst gewählt, intime Beziehung mit Gott. Und die zweite Dimension ist der horizontale Glaube, also die Verbindung zur Gemeinschaft der Gläubigen. Das wird mir in diesen beiden Versen deutlich. Ich will es erklären. Also Punkt 1, Glaube als intime Verbindung mit Gott. In Psalm heißt es: Der Herr ist meine Macht, der Herr ist mein Psalm und der Herr ist mein Heil. Und deswegen habe ich das Wort intim gewählt. Wir sind vielleicht ein bisschen überrascht, in diesem Zusammenhang das zu gebrauchen, aber wenn wir nachfragen, was dieses Wort eigentlich bedeutet, verstehen wir es. Intim heißt sehr nahe, sehr vertraut. Und ich finde, das passt total zu unserem Leben mit Gott, wie wir ihn erfahren haben. Glaube ist zuallererst eben eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen Gott und einem Menschen. Und das Vertrauensverhältnis zu Gott ist das Ergebnis seines Wirkens im Leben eines Menschen. Schon lange im Vorlauf oft in der persönlichen Vita? Hat er seine Spuren hinterlassen? Und oft im Rückspiegel des Lebens können wir sie deuten. Und wenn wir zum Glauben kommen, vielleicht könnt ihr euch persönlich daran erinnern, hat man schon das Gefühl, Gott ist ganz allein für mich selbst da. Mein Herr Jesus und ich. Er hat mich gerettet. Er hat mir geholfen. Er hat mir vergeben. Er gibt mir das Gefühl der Geborgenheit. Er führt und leitet mich. Und er ist an meiner Seite. Gott geht mit jedem Menschen seinen eigenen Weg, hat mit jedem von uns seine eigene Geschichte. Und ja, und Jesus ist es wichtig, den Jüngern in Johannes 6 deutlich zu machen, dass der Vater mit jedem Menschen auf dem Weg ist, sie zum Sohn zu bringen. Niemand kann zum Sohn kommen, sagt er, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Johannes 6, 37, 44 und 65, dreimal in diesem langen Kapitel. Das machen ja auch diese Glaubenszeugnisse deutlich, auch wie wir sie eben gehört haben. Gott schreibt seine Geschichte in unserem Leben und mit unserem Leben. Er steht an unserer Seite. Er ist nicht immer auf unserer Seite, weil wir uns im Leben auch mal verirren können, aber er ist immer an unserer Seite. Und dennoch denken wir manchmal, Gott hat sich um so viele Dinge zu kümmern, da kann ich ihm mit meinem kleinen Kram doch nicht auch noch kommen. Wieso bin ich mit meinem Leben für ihn überhaupt interessant? Geht das überhaupt, dass es einen Gott gibt, der mit über 8 Milliarden Menschen irgendwie eine eigene Geschichte aufbauen kann? Doch. Gott kann und will für jeden persönlich da sein. Er ist schließlich der Allmächtige. Er ist nicht begrenzt. Er muss seine Kraft nicht einteilen. Er muss auch seine Zeit nicht planen, denn Zeit spielt in seiner Welt überhaupt keine Rolle. Er führt keinen Terminkalender und sagt, ja, heute ist schlecht. Komm mal in 14 Tagen wieder. Oder wenn du zum Facharzt willst, heute in 4 Wochen, 5 Wochen oder sonst wann. Wir sind an Zeit gebunden. Wir haben nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Wir müssen sie uns einteilen und versuchen, das auch weise hinzukriegen. Gott braucht das nicht. Gott kann sich alle Zeit und mit seiner Macht um einen und denselben Menschen kümmern und zugleich um alle seine Geschöpfe. Kannst du dir das vorstellen? Schwierig, oder? Unvorstellbar? Für uns nicht. Frühere Generationen, die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber unsere Generation? Wenn menschengemachte Satellitennavigation sich zeitgleich um Millionen von Autofahrern kümmern kann, dass sie an ihr Ziel kommen, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz beginnen, unser aller Leben zu steuern, wieso sollte Gott das nicht können? Wenn Menschen das schon hinbekommen, durch technische Möglichkeiten, die sie erfunden haben. Wir wollen das jetzt gar nicht bewerten, einfach nur mal als Fakt. Also, es ist weder anmaßend noch egoistisch, wenn der Psalmist betont, der Herr ist meine Macht, ist mein Psalm, und ist mein Heil, oder andere Übersetzungen schreiben Retter. Er kümmert sich um mich. Er kümmert sich um dich. Natürlich. Das heißt, der allmächtige Gott ist für dich da. Tritt für dich ein. Warum? Weil du ihm wichtig bist. Weil er dich liebt. Punkt. Das tut er. Er liebt nicht alles das, was du machst vielleicht. Aber er liebt dich als Person, du bist wichtig, du bist wertvoll, so wertvoll, dass er sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat, dass er für uns stirbt, um uns mit ihm in Verbindung zu bringen. Der allmächtige Gott ist für dich da. tritt für dich ein, weil du ihm wichtig bist. Und das tut er auch, wenn du gegenwärtig nichts davon vielleicht verspürst in deiner Situation. Keine Veränderung entdeckst in den Punkten, die dir wichtig sind und für die du vielleicht auf den Knien legst, mindestens mal bildlich gesprochen. Die Wahrheit ist aber, mit Gottes Hilfe kann ich gegen die Widrigkeiten des Lebens angehen, die mir den Glauben schwer machen wollen, indem ich mich immer wieder darauf besinne, wer ich bin, nämlich sein Kind. Deshalb hat Jesus den Jüngern mit auf den Weg gegeben im sogenannten Missionsbefehl Matthäus 28: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltzeit Ende. Gott ist an deiner Seite, wenn du es zugelassen hast, wenn du dich von ihm hast führen lassen zu seinem Sohn, wenn du seinen Sohn eingeladen hast in dein Leben hinein als Herrn und Heiland. Und dennoch, eine Frage stellt sich ja immer wieder auch mal: Will ich überhaupt stark sein in seiner Macht? Komische Frage, oder? Will ich überhaupt immer stark sein in seiner Macht? Will ich überhaupt in allen Situationen so handeln, wie es ihm gemäß ist? Will ich seine Macht in Anspruch nehmen, um meine verworrenen Lebensverhältnisse in den Griff zu kriegen? Will ich das? Eigentlich würde man ja denken, natürlich müsste man das wollen. Aber wenn ich so manches Mal in den Spiegel gucke, dann traue ich dem nicht, der mich da anschaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann denke ich so an Geschichten des Neuen Testamentes, wo Jesus den Gelähmten fragt: Willst du gesund werden? Johannes 5. Willst du gesund werden? Da denkt man, das ist doch keine Frage, der ist doch gelähmt, der will doch gesund werden. Wenn du gesund werden willst, dann wirst du deine Matte in die Hand nehmen und wirst loslaufen. Das heißt also, dann wirst du dein Leben gestalten, selber. Es kann ja sein, dass man sich in seiner Schwäche auch einrichten kann. Weil dann müssen sich ja andere um mich kümmern. Ich muss ja nicht selber Verantwortung übertragen. Wir sind manchmal so. Oder Jesus fragt den Blinden: Was willst du, dass ich dir tun soll? Also die Frage ist gar nicht so unberechtigt. Oder anders ausgedrückt, es ist gar nicht so unwichtig, uns selbst auch immer wieder zu hinterfragen, warum wir manchmal Gottes Macht nicht spüren. Es kann auch mal damit zusammenhängen, dass ich die Folgen nicht tragen will. Und dann möchte Gott als guter Vater und Jesus als guter Seelsorger mit uns dann ins Gespräch kommen, wo da die Wurzel liegt, die ausgegraben werden soll. Es geht letztlich immer um die Frage: Willst du dein Leben aus der Kraft Gottes selbst in deine Hand nehmen? Und wer diese Macht, die Gott bietet, nicht in Anspruch nimmt, wird immer wieder auch mal in der Situation sein, sie nicht zu erleben. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, wer meint, er macht alles mit Gott richtig, dem wird auch alles gelingen. Das ist Poesie aus Psalm 1. Das muss man auch richtig einordnen. Den Gottlosen geht es immer schlecht und den Gläubigen immer gut. Das ist geistliche Poesie. Da werden Tendenzen aufgezeigt. Dass es im wahren Leben Grauzonen, Überschneidungen gibt, ist gar keine Frage. Wenn ich täglich neu bereit bin, den guten Kampf des Glaubens zu führen, bereit sind, Anfechtungen und Versuchungen zu widerstehen, dann werden wir die Wahrheit dieses Psalmverses immer wieder persönlich erleben. Der Herr ist meine Macht, mein Lied, also mein Psalm und mein Heil. Und viele Zeugnisse aus eurem Leben könnten das auch so berichten. Ja, der Glaube ist zunächst eine ganz persönliche Sache zwischen mir und meinem Gott, weil ich erfahren habe, er kennt mich, und so singen wir es ja, und liebt mich trotzdem. Der zweite Vers, der Vers 15, öffnet aber den Fokus. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, so übersetzt es Luther. Der Glaube als Verbindung zur Gemeinschaft der Glaubenden. In Vers 14 hieß es noch, ich mir, meiner mich. Und jetzt heißt es wir. Mann, alle. Psalm 35, 18, da heißt es, ich will dir danken in der großen Gemeinde und unter vielem Volk will ich dich rühmen. Gemeinschaft im Glauben ist Gott gewollt. Warum? Weil es uns manchmal schwerfällt, als einzelne Gotteswirklichkeit in unserem Alltag zu entdecken. Es macht uns zu schaffen, dass Gott und sein Handeln für uns oft nicht erkennbar oder verständlich ist. Und wir begreifen manchmal nicht, warum wir das nicht bekommen, was wir so sehr für uns oder andere wünschen. Und warum die Nöte dieser Welt auch an uns nicht spurlos vorübergehen. Zunächst müssen wir persönlich nochmal bedenken, unsere Gebete zu Gott sind Bitten und keine Kommandos. Und deshalb sich nicht alles so ereignet, wie wir es uns wünschen. Er ist Gott und wir sind sein Kind. Er hat den Überblick und den Durchblick, er hat die Macht und ich darf vertrauen. Wenn wir in solchen schwierigen Situationen für uns stecken, dann beginnt manchmal unsere persönliche Beziehung zu Gott darunter zu leiden, wenn wir von seiner Macht nichts fühlen. Und dann ist es für uns, glaube ich, gut zu wissen, ich glaube nicht allein und ich bin nicht allein unterwegs. Da sind noch andere Christen, die auch alle eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben. Und es gibt sie inzwischen weltweit. Egal, wo du in den Urlaub fährst, du kannst immer irgendwo gläubige Leute treffen, wenn du es willst. In allen Sprachen oder fast allen Sprachen werden Lieder gesungen zum Lob Gottes oder gebetet, das Vaterunser, in allen Sprachen wahrscheinlich. Überall bereiten sich Menschen auf eine Ewigkeit vor, die sie nicht nur mit dem Herrn allein verbringen, sondern mit allen, die ihm angehören. Was macht uns da so sicher? Klar, Ostern, das macht uns da so sicher, dass das passiert. Das schreibt Paulus an Timotheus in seinem zweiten Brief, im ersten Kapitel. Denn Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht durch das Evangelium. Und diese Freude, die man persönlich erfahren hat, die auch eine intime Dimension behält im Glauben, die teilen wir gemeinsam und bringen sie als gemeinsames Lob in Liedern vor Gott oder in Gebeten. Diese Freude klingt hier im Psalm an. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Hütten der Gerechten waren damals natürlich die Häuser der Gläubigen, aber eben auch der Tempel, wo man sich traf. Heute ist es die Gemeinde. In der Ortsgemeinde soll das Lob Gottes aus voller Kehle erklingen. Wir können uns noch gut daran erinnern, als wir während der Pandemie nicht singen durften. Und dann auch noch vermummt waren, das kam ja auch noch dazu. Aber nicht singen, das war selbst für die schwierig, die eine chaotische Stimme haben. Da fehlte was. Ich habe in einer Veranstaltung neben jemandem gesessen, die Person sang so schief, dass es mir nicht gelang, die Melodie zu treffen. Aber so von Herzen, dass man merkt, da ist jemand dabei. Und die Freude war jetzt gerade in den vergangenen, sagen wir 8 Wochen, so von Sonntag zu Sonntag immer mehr spürbar, dass wir wieder freier wurden und so richtig die Lieder, die wir kennen, auch mit Herzblut und Engagement singen. Wenn ich weiß, ich bin Gott recht, weil mir Jesus vergeben hat, wenn ich auf den Tisch des Abendmahls schaue und mir das vergewissern darf, wenn ich schmecken und sehen darf nochmal, was er für mich getan hat, dann will ich einstimmen in das Lob Gottes mit all den anderen. Und das Triumphlied der Kirche Christi singen, das Lied der Überwinder, nicht weil sie so stark sind, weil Gott uns hält. Ich komme zum Schluss. Was singen sie? So fröhlich in den Hütten der Gerechten? Sie singen, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Damit ist die rechte Hand Gottes gemeint gewesen. Von großer Bedeutung im Alten Testament. Ich fasse das nur mal kurz zusammen. Das ist die Hand, die das Schwert führt, die Gericht übt. Aber es ist auch die Hand, die Nahrung gibt. Die Hand, die uns Geborgenheit schenkt. Und zu dieser Rechten werden wir einmal am jüngsten Tag hingestellt werden, weil Jesus zur Rechten des Vaters ist. In dieser Hand Gottes sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit. Deswegen singen wir so fröhlich, weil sie das begriffen haben. Also, ich schließe. Ich finde gut, dass es diese zwei Dimensionen des Glaubens gibt. Einmal die Vertikale. Dass ich Gott persönlich kennengelernt habe durch das, was er in meinem Leben gewirkt hat. Und dann aber auch die Horizontale. Dass ich nicht allein unterwegs bin, sondern mit vielen anderen. Und ihr habt es gesehen, wenn man beide Linien zusammenführt, dann ist es das Kreuz, auf dem unser Glaube beruht. Und natürlich die Auferstehung. Das wollen wir jetzt im Abendmahl miteinander feiern. Wir haben das schon fröhlich gesungen. Jetzt wollen wir es im Abendmahl miteinander fröhlichen Herzens feiern. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der weiß, mein Leben gehört ihm, ist herzlich eingeladen, mit uns dieses Abendmahl zu feiern. Er wird uns darin segnen, weil er uns auf ganz besondere Weise darin auch begegnen möchte. Amen.